Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast des Oberösterreich Magazins. Hier sprechen wir offen, direkt und ohne Schnörkel mit spannenden Menschen aus Oberösterreich. Und heute habe ich einen Gast, der nicht nur über Innovation redet, sondern sie auch lebt. Er ist der Kopf hinter der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich. Ein Mann, der mutige Entscheidungen trifft, Dinge ins Rollen bringt und sich von Widerständen nicht aufhalten lässt. Sein Weg? Alles andere als klassisch. Von einem eher turbulenten Schulstart über eine Karriere in der Finanzwelt bis hin zur Startup-Szene, wo er sich mit einer Vision durchgesetzt hat. Und das Beste? Heute reden wir von Podcaster zu Podcaster, denn Johannes Bracher ist nicht nur Startup-Experte, sondern auch Host des Glaub an dich Podcasts. Also, schnallen Sie sich an, es wird ehrlich, direkt und natürlich ungefiltert. Johannes, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Carina. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Johannes, du hast aus einer fixen Idee eine Institution gemacht, die Startrampe. Was war dein verrücktester Das-wird-niemals-klappen-Moment, der sich dann doch ausgezahlt hat?
Ich glaube, das ganze Projekt der Startrampe kann man als das wird sich nie ausgehen und überraschenderweise hat es dann trotzdem funktioniert. Moment zusammenfassen und ich möchte da eine kleine Anekdote erzählen, weil du gesagt hast, mutig sein, Dinge ausprobieren. Ich glaube, die mutigste Entscheidung oder eine der mutigsten Entscheidungen der Sparkasse Oberösterreich in ihrer doch 175-jährigen Geschichte war, knapp 5,5 Jahren zu sagen, wir machen da jetzt einen Startup-Hub mit einem doch etwas ungestümen Johannes Bracher als Kopf des Ganzen. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich damals das Konzept der Startrampe vom Vorstand präsentiert habe und habe dann zu unserem Vorstandsdirektor, der auch mein Chef ist, zu Max Pointner gesagt, sage, Herr Pointner, ich gebe Ihnen keine Garantie, dass das, was ich Ihnen präsentiere, dass das funktioniert. Aber eine Garantie gebe ich Ihnen. Alles andere wird auf keinen Fall funktionieren. Und aus dieser sehr doch großspurigen und doch nicht gerade von wenig Selbstvertrauen strotzenden Aussage, hat er dann, ich will nicht sagen, er war beeindruckt, aber er war zumindest mal beeindruckt, dass man das so klar anspricht. Und dann haben wir einfach begonnen und haben gemacht und mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, dass das Projekt Startrampe erfolgreich umgesetzt ist.
Banken sind ja nicht gerade für Startup-Mindset und Innovation bekannt. Wie hast du es geschafft, dort mit deiner unkonventionellen Art Fuß zu fassen und sie sogar eben von deinen Ideen zu überzeugen?
Ich bin ja ein großer Simon Sinek-Fan und Simon Sinek sagte in seinem Bestseller Start with Why, man soll das Warum in den Mittelpunkt stellen. Und Viktor Frankl hat mal gesagt, wer ein starkes Warum hat, er trägt jedes Wie und jedes Was. Und genau darum geht's. Ich kommuniziere immer sehr klar, warum wir etwas machen. Ich bin auch durchaus hartnäckig, wenn ich von etwas zutiefst überzeugt bin. Überzeugt bin, dass es einen Sinn macht. Und das ist für mich immer dann, der Erfolgsfaktor. Der Franz Josef Strauß hat das mal so schön formuliert, hat gesagt, man soll das, was man sagt, auch tun. Und wir tun das, was wir sagen und wir sagen das, was wir tun. Und das ist dann durch diese Kombination aus das Warum, das Why in den Mittelpunkt zu stellen, das auch dementsprechend klar und pointiert durchaus zu kommunizieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann eine gewisse Hartnäckigkeit auch zu haben, wann man überzeugt ist, dass das Ganze richtig ist. Und dann eben das Tun, dieses Umsetzen, dieses wir reden viel, aber wir machen das auch. Das ist doch, dieses Dreieck, dieser Dreigespann hat dafür gesorgt, dass das dann durchaus funktioniert, auch wenn es Widerstände gibt.
Eben, wie gehst du mit Gegenwind sonst noch um? Nicht nur mit Hartnäckigkeit, sondern?
Ein wichtiger Faktor ist Zuhören. Denn wenn du Gegenwind hast, dann hat das einen Grund. Vielleicht, weil man selbst Dinge nicht klar und deutlich und gut genug kommuniziert hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil Gegenwind ja auch bedeutet, dass jemand Bedenken hat, dass jemand Dinge anders sieht, eine andere Sichtweise hat und dort das Gegenüber auch dementsprechend abzuholen. Und es gibt ja da die sogenannten Harvard Negotiation Principles, das Harvard-Modell. Und ich habe mich mit dem ganz intensiv auseinandergesetzt, wo es auch darum geht, die Sache von der Person zu trennen und das immer unterschiedlich zu behandeln. Und ich versuche mich halt wirklich in das Gegenüber auch hineinzusetzen. Warum sagt er das oder warum ist das sein Standpunkt? Und ihn dann, wenn man sich in diesen Kopf hineinversucht und in die hineinversucht zu denken, die Position zu verstehen. Und manchmal gelingt es dann, dass aus vermeintlichem Gegenwind zumindest im Best Case Rückenwind wird. Aber zumindest, wenn es ein raumer Wind ist, um es in der Seelsprache zu sagen, der ein bisschen anschiebt, dann ist das ganz gut. Und manchmal ist auch Gegenwind insofern nicht schlecht, weil es auch dafür sorgt, dass man eigene Sichtweisen hinterfragt und vielleicht auch Dinge dann doch nochmal überdenkt und anders herangeht. Also Gegenwind kann ja per se auch was Gutes haben.
Gibt es ein Startup, das du auf der Startrampe begleitet hast, bei dem du heute noch denkst, wow, das hätte ich gern selbst gegründet?
Da gibt es ein paar von solchen Unternehmen. Bei einem Unternehmen war ich auch wirklich kurz davor zu sagen, da bringe ich mich jetzt operativ ein. Das Startup heißt Endless. Das hat meiner Meinung nach ein super Problem erkannt, nämlich dass die Gastronomie ein Müllproblem hat. Gerade die Systemgastronomie hat, die Wegwerfverpackung betrifft, ein Riesenthema. Und das wird sich kurz oder lang ändern müssen. Gerade weil der Gesetzgeber dort ja auch dementsprechende Vorgaben macht. Und die haben da halt ein Geschirr entwickelt, das auf der einen Seite stapelbar ist, was die ganzen Hygieneanforderungen entspricht und das de facto über kurz oder lang benötigt werden wird. Und das habe ich wirklich, glaube ich, lang damit mir dann selbst auch gehadert zu sagen, ich mache da jetzt mit und steige dort ein ins Gründerteam, habe mich aber dann dagegen entschieden. Das ist ein Startup, ein anderes Startup, wo ich wirklich auch von Anfang an mit dabei war, sind die Burschen von Afreshed, die Lebensmittel, das nur B- oder C-Kategorie ist, bündeln und im Sinne von Retterboxen, Gemüseboxen zustellen, also ein physisches Produkt mit einem digitalen Geschäftsmodell dahinter, mit einem Abo-Modell. Auch das, tolle Idee, wo ich mir im Nachhinein denke, wow, warum bist du selber nicht darauf gekommen? Ja, das waren jetzt so zwei Beispiele, wo ich im Nachhinein denke, das wäre schon fein gewesen, wenn das deine Idee gewesen wäre.
Jeder Unternehmer hat schon mal eine richtig auf die Nase bekommen. Was war dein größter beruflicher Autsch-Moment sozusagen?
Das war sicherlich damals auf der Johannes-Kepler-Universität. Ich habe dort leidenschaftlich gerne studiert, habe dort auch 5 wunderschöne berufliche Jahre gehabt. Da war leider der Abgang, war dann nicht ganz so schön wie die 5 Jahre davor. Das war etwas durchaus, das hätte man eleganter lösen können. Im Nachhinein gesehen habe ich da auch einiges über mich gelernt. Habe auch gelernt, wenn ich Führungskraft bin, wie ich Dinge nicht machen würde. War durchaus eine emotionale Belastung, aber im Nachhinein gesehen auch eine gute Lernphase. Und ich bin froh, dass ich die Learnings daraus so ziehen konnte, wie ich sie gezogen habe. Und das war ja dann in Wirklichkeit auch die Chance, mit der Startrampe durchzustarten.
Viele Menschen haben ja den Traum, sich selbstständig zu machen, aber Angst natürlich vorm Scheitern. Wie erkennst du, ob jemand das Zeug dafür hat?
Das ist, man entwickelt ein gewisses Gespür. Gespür für ihr Gegenüber hat der dieses Entrepreneurial Mindset. Und das Wichtigste ist, will der anpacken. Denn ich versuche das immer mit dem Sport zu vergleichen, nachdem ich doch auch gerne Sport mache. Die Anfangseuphorie ist beim Sporteln, wenn man zum Sporteln anfängt oder ein Unternehmen gründet, gleich. Am Anfang, das ist wie so ein Strohfeuer. Du wirst aber Gegenstand und du wirst einen Gegenwind haben. Es wird eine Phase kommen, wo es nicht rund läuft. Und dort dann dahinter bleiben, dort dann nicht aufzugeben, wann dieses ominöse Tal der Tränen kommt, und das kommt bei jeder Unternehmensgründung, da entwickelt man dann das Gespür, kann der dieses Tal der Tränen durchgehen, hat der den Ehrgeiz, hat der diesen Biss, denn die Anfangsmotivation ist relativ schnell dann mal weg, spätestens wenn der Reality-Check kommt. Und wenn man doch jetzt schon fast 10 Jahre, so wie ich in dieser Startup-Szene tätig ist, dann entwickelt man dieses Gespür und kriegt es irgendwann einmal in den Bauch hinein, kann der das und hat der dieses Mindset und hat der die Fähigkeiten, auch diese Resilienz mit Rückschlägen und Widerständen umzugehen. Und ja, das ist etwas, was man nicht lernen kann, das ist etwas, was man irgendwann einmal als entwickelt.
Du bist ja bekannt für deinen direkten Zugang und dein Selbstbewusstsein. Was war das riskanteste und das dreisteste Ding, das du in deiner Karriere gebracht hast?
Das riskanteste und dreisteste. Gebe ich zu, da fällt mir jetzt so das richtig Ohr genäht. Meine doch sehr direkte Art, dass ich doch sehr direkt und unverblümt die Dinge anspreche und kommuniziere. würde das jetzt nicht als dreist sagen, aber das ist schon manchmal mutig. Ehrlicherweise, so wie ich manchmal mit unseren Vorständen spreche, die durchaus wirklich sehr schätze und die wirklich sehr tolle Persönlichkeiten sind, aber auf gut Deutsch scheiß mir halt nichts. Und ich sage ihnen halt das, was ich glaube und für richtig halte, auch direkt ins Gesicht. Hin und wieder denke ich mir dann schon, boah, das hätte man auch durchaus charmanter oder zurückhaltender formulieren können. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist ja das durchaus erfrischend, manchmal, wenn man Dinge direkt gesagt bekommt, weil sie auch wissen, dass es ehrlich ist und dass es vom Herzen kommt.
Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, bei der du heute sagst, wenn ich nochmal die Wahl hätte, dann würde ich es anders machen?
Gibt es viele solche Entscheidungen? War alles gescheit, was ich in meinem Leben gemacht habe? Na, bei Gott, auf keinen Fall. Ich versuche aber da jetzt nicht den Blick nach hinten zu richten, sondern die sehe das oft auch als großes Learning. Versuche das auch durchaus, nicht der Versuch, sondern ich mache das auch, dass ich dann reflektiere und sage, warum habe ich das damals so gemacht? Was waren die Raumbedingungen? Und mit dem Wissen von heute würde ich es anders machen? Was waren die Learnings draus? Was ist das Ergebnis dieser Entscheidung? Und ja, auf der anderen Seite, es ist im Nachhinein immer leichter, die Vergangenheit zu kommentieren, als wie in dem Moment die Entscheidung zu treffen. Oft ist es wichtig, dass man überhaupt eine Entscheidung trifft.
Stell dir vor, du bekommst 1 Million Euro für eine völlig neue Geschäftsidee. Was würdest du damit machen?
Ich würde sie investieren. Denn einen kleinen Teil würde ich auf die Seite geben, als, wenn es um Notgroschen, aber als Backup. Und der Rest wird investiert. Vollgas.
Jeder kennt es, es gibt Meetings, die ziehen sich ewig lang dahin. Hast du irgendeinen Trick oder irgendeine Methode, um dann direkt auf den Punkt zu kommen?
Also, ich habe mir das angewohnt, dass ich bei Meetings, wo ich keinen Beitrag leisten kann, dass ich einfach aufstehe und gehe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens, meine Arbeitszeit ist ja etwas wert. Und wenn ich in einem Meeting sitze, wo es nur darum geht, dass ich anwesend bin und keinen Beitrag leisten kann, dann ist mir meine Zeit dafür zu schade. Das heißt, ich stehe auf und gehe. Frag dann, gibt's noch irgendwas, was mich betrifft? Wenn dann ein Nein kommt, dann bin ich weg. Das ist mir der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kommuniziere das auch immer sehr klar und sage, du komm auf den Punkt, weil Dinge komplex ausformulieren ist relativ leicht. Aber die große Kunst ist, auf den Punkt zu kommen. Und ich sage das einmal, sage, hey, um was geht's eigentlich? Warum sind wir hier? Und was ist der Mehrwert des Ganzen? Und nachdem ich das bei meinem Gegenüber einfordere, versuche ich das auch dann selbst auch vorzuleben, schnell auf den Punkt zu kommen, mich auf das Wesentliche, was mein Gegenüber betrifft, zu reduzieren und zu fokussieren. Und wenn ich keinen Beitrag mehr leisten kann oder wenn die anderen keinen Beitrag mehr für mich leisten können, aufstehen und gehen. Ich versuche das auch immer zu sagen, das ist jetzt nicht respektlos, sondern das ist einfach ressourceneffizient.
Das wollte ich gerade fragen, weil es kann natürlich auch als unhöflich angenommen werden. Aber die Leute kennen dich alle schon wahrscheinlich.
Ja, und die wissen das ja auch und ich kommuniziere das auch und sage dann immer so, wann es mich nicht mehr braucht. Ich glaube, es ist uns an allen Interesse und ich glaube, das ist schon etwas, wir haben in Österreich teilweise eine Meetingkultur, da würde ich fast sagen eine Unkultur. Das ist auch so wie E-Mails in CC setzen. Verstehe nicht, ja? Weil wenn es mich betrifft, dann soll ich mir schicken und wenn es mich nicht betrifft, dann braucht das mir nicht schicken. Dann spammt er mir nur mein E-Mail-Postfach voll. Und das ist auch etwas. Also ich versuche so wenig wie möglich in CC zu schicken und auch da, und das sage ich jetzt immer, wer nicht beim Meeting dabei sein soll, der soll rausgehen, Geld verdienen oder der soll Menschen helfen. Und wenn er das auch nicht tun, dann soll er sich eine schöne Zeit machen, soll er mit sympathischen Menschen auf einen Café gehen, soll Sport machen, soll die Sonne genießen, aber auf jeden Fall nicht in sinnlos endlos Meetings sitzen.
Johannes, du bist ein Netzwerker, du kennst unzählige Gründer und Gründerinnen und Unternehmer. Gibt es eine Begegnung, die dein Mindset nachhaltig verändert hat?
Auch da wieder, das könnte man fast sagen, ich glaube, eine politische Antwort, das eine war es nicht. Es waren viele Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten. Und mir gefällt immer die Aussage, if you are the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Ich versuche wirklich, dass ich mich mit Menschen umgebe, die immer etwas besser können wie ich. Egal in was. Und von denen dann zu lernen, zuzuhören. Das ist auch etwas, jetzt rede ich, das merkt man nur, ich rede ja sehr gerne. Aber oft ist es die große Kunst, den Mund zu halten, zuzuhören und lernen und Fragen zu stellen. Und also wenn man jetzt sagt, war es das eine große Gespräch oder der eine große persönliche Kontakt? Nein, der war es nicht. Es waren eine Vielzahl an persönlichen Gesprächen, die dann dazu geführt haben, dass ich heute jetzt so bin, wie ich bin. Hoffentlich als kompetent und humorvoll, aber durchaus auch selbstkritisch und selbstreflektiert.
Wenn du nur 3 Eigenschaften nennen dürftest, die einen erfolgreichen Unternehmer ausmachen, welche wären das?
Execution, Begeisterungsfähigkeit und Visionskraft.
Welche Businessregel, die dir mal jemand beigebracht hat oder du dir selber beigebracht hast, hast du bewusst gebrochen?
Man sagt ja immer das Pareto-Prinzip mit 80-20, dass man mit 20% seiner Tätigkeiten 80% des Umsatzes macht. Da gebe ich zu, verliere ich mich dann doch auch hin und wieder eben dann doch im Detail. Gerade Dinge, die einem, man ist ja trotzdem ein Mensch, der von man macht sich ja selbst gemütlich in seiner Komfortzone. Und auch ich erwische mich dann manchmal, dass ich mir etwas zu gemütlich gemacht habe oder Dinge einfach gerne mache, obwohl ich weiß, das ist jetzt nicht mehr so gescheit oder das könnte man jetzt schon lassen. Ja, da breche ich halt manchmal genau diese 80-20-Regel, von der ich grundsätzlich auch versuche, mich daran zu halten.
Was ist für dich das spannendste Startup, das aus Oberösterreich kommt?
Tractive. Tractive, warum? Erstens einmal, finde ich, haben die ein super Geschäftsmodell. Sie verwenden nämlich zwei Geschäftsmodelle. Einmal, was den Tracker betrifft, das Geschäftsmodell Razor and Blade, 1919 von Gillette entwickelt, indem man den Tracker sehr kostengünstig weitergibt, fast zum Selbstkostenpreis. Und dann halt dieses Revenue-Modell, das Abo-Modell, damit der Tracker auch funktioniert, finde ich grandios. Und warum ist das auch so spannend? Weil sie durch das Abo-Modell permanenten Cashflow im Unternehmen haben und diesen Cashflow erstens mal predikten können, weil sie ja Jahresabos haben. Also du hast einen ganz guten Forecast. Und das Zweite ist, weil es eben, wenn du ein Jahresabo hast, das nicht nur ein fixes Geschäft ist, sondern es nutzt da, du brauchst das Abo, weil sonst der Tracker nicht funktioniert. Und diese Kombination, die finde ich echt gut. Und der Michi Hurnaus, ein smarter Kerl, auch der Wolfgang Reisinger, der COO, ein echter super Typ, von denen kann man wirklich viel lernen.
Johannes, du bist ja noch jung. Was sind deine Ziele für die nächsten 5 bis 10 Jahre, beruflich, aber auch privat?
Beruflich möchte ich viel lernen und in den unterschiedlichsten Dingen. Auf der einen Seite natürlich auch, was Mitarbeiterführung betrifft. Auf der anderen Seite auch Technologien, das Thema KI, was ein Hype ist, wo wir wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang stecken. Das kann man so mit dem Internet vergleichen. Wir sind jetzt ungefähr beim Aufkommen des Internet Explorers, wenn man das so als Analogie vergleicht. Das heißt, viel lernen, das ist ein berufliches Ziel. Privates Ziel natürlich auch, dass meine Beziehung glücklich und gut weitergeht, dass ich meine Begeisterungsfähigkeit für den Sport nicht verliere und privat auch noch, dass die Fußballvereine, die mir am Herzen liegen und wo ich fast jedes Wochenende im Stadion bin, dass die gut performen und wie es heuer bei Blau-Weiß ist, im oberen Playoff erfolgreich sind und bei Austria Salzburg, dass sie den Aufstieg in die zweite Liga schaffen.
Wir haben ja vorhin geredet, Gründen ist wie ein Marathon letztendlich, Durchhalten ist alles. Welche Sportart hat deine Denkweise im Business nachhaltig verändert? War es das Radfahren oder das Laufen oder alles gemeinsam?
Das ist der Triathlon an sich. Und ich habe Ironman und solche Sachen alles schon gemacht. Und das Schöne beim Triathlon ist, es nutzt dir nichts, wenn du in einer Disziplin extrem gut bist, wenn du in der anderen extrem schlecht bist. Das heißt, du musst alles ein bisschen können, aber du brauchst deine Hauptdisziplin. Das ist mir das eine. Das zweite ist beim Triathlon auch, Triathlon funktioniert relativ einfach. Du musst ordentlich und hart trainieren. Das Dahinterbleiben, das, wenn du Rückschläge hast, nicht sofort aufzugeben. Das und was halt beim Triathlon auch das Schöne ist, es spiegelt ein bisschen das Leben wieder, ja. Du wirst Rückschläge haben, gerade wenn du auf längeren Distanzen, also alles, was über die Mitteldistanz hinausgeht, das tut irgendwann einmal weh und irgendwann ist es nicht lustig. Und das Schöne ist aber, das sind Phasen, die vorbeigehen und man glaubt gar nicht, zu was der Körper und der Geist alles fähig ist, wenn man bereit ist, es auch zu tun.
Was war denn das Schwierige oder was ist das Schwierigere für dich beim Triathlon? Das Schwimmen?
Das Schwimmen, aber da habe ich das Riesenglück, dass die Disziplinen bei mir so aufgeteilt waren, dass ich immer einen Lustgewinn hatte. Nämlich erstens mal das Schwimmen, das war das, wo ich am schlechtesten war. Dann ist das Radfahren die nächste Disziplin, das war meine Lieblingsdisziplin. Und dann ist das Laufen gekommen und das Laufen war die Disziplin, in der ich am besten bin. Das heißt, ich habe gewusst, sobald ich aus dem Wasser bin, kommt die Disziplin, mit der ich die größte Freude habe, das Radfahren. Und wenn ich vom Rad runtersteige, unverletzt, dann kommt das Laufen, wo ich gewusst habe, da bin ich extrem gut. Das heißt, ich habe immer einen Lustgewinn gehabt, egal wie lang die Distanz war.
Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Mit der habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. So gut wirklich zum ersten Mal, dass mich das jemand fragt. Ich würde es gar nicht als Superkraft sagen, sondern dass ich manchmal verständnisvoller bin für mein Gegenüber. Das fehlt mir nämlich manchmal. Das ist jetzt gar keine Superkraft, aber mehr Verständnis zeigen, für Menschen, die komplett anders ticken wie ich.
Johannes, was sind deine drei wichtigsten Werte?
Loyalität, ganz was Wichtiges. Das ist etwas, was man nicht kaufen kann, vor allem was man auch nicht lernen kann. Commitment, dass man Dinge, die man sich ausmacht, dass man zu denen auch steht. Und das ist jetzt kein Wert, aber neugierig sein. Ich glaube, wenn du diese drei Dinge, die sind mir persönlich sehr, sehr wichtig und wenn ich es umschaue, das ist auch für mich, sind das drei Werte, die sowohl privat als auch im Geschäftsleben durchaus manchmal leider verloren gehen.
Woran glaubst du?
An einen lieben Gott und eine gute Verzinsung.
Johannes, wenn du jetzt noch ein paar Sätze zur Zukunft von dir geben könntest, die Leute da draußen hören sollen, was würdest du jetzt sagen?
Zur Zukunft des Johannes Bracher. Naja, ich möchte ehrlicherweise ein Macher, das hört sich immer so groß geschwollen an, aber ich möchte jemand sein, das übrig bleibt, der hackelt was und packt Dinge an und ist ein Überzeugungstäter. Bin ich immer, ist ehrlich, er ist authentisch, er macht Fehler, ist aber auch durchaus bereit, Fehler einzugestehen und an sich und an der Sache zu arbeiten. Und er ist humorvoll, aber trotzdem auch seriös und professionell. Auch in Zukunft möchte ich, dass ich mich nicht ganz so ernst nehme. Das ist mir immer, das Leben ist lebensgefährlich, keiner überlebt es. Und wenn man verlernt, über sich selbst zu lachen, dann ist das Leben vorbei. Dann ist es gescheiter, man lässt es. Und das möchte ich auch in Zukunft so für mich in Anspruch nehmen. Und ja, und dass ich halt diese lockere Art, dass ich mir die beibehalte und dass ich durchaus auch Handschlagqualität habe. Das ist etwas, was mir durchaus auch immer ganz wichtig ist. Und das möchte ich auch in Zukunft beibehalten.
Johannes Bracher, das wünsche ich dir auch für die Zukunft und danke fürs Kommen und danke für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank und allen Podcast-Hörer bitte 5-Sterne-Rating hinterlassen, die Glocke setzen, das ist ganz wichtig. Und natürlich spread the word, tue Gutes und sprich darüber, weitererzählen, dass es diesen tollen Podcast gibt.
Danke dir.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.